SRF 3.
Der Weltfußballverband FIFA legt eine Liste mit Reformvorschlägen vor. Wir sagen, warum das diesmal womöglich mehr als Lippenbekenntnisse sind. Die EU-Staaten strapazieren wegen der Flüchtlingskrise auch heute die Dublin-Verträge. Wir fragen, wie es mit diesem kapitalen Regelwerk weitergehen kann. Eine neue Studie wittert einen Wandel in unserem Essverhalten. Wir zeigen, was das für den Foodmarkt der Zukunft heißen könnte. Das Wetter bringt am Abend in den Bergen lokal Gewitter. Morgen ist es zuerst grau, dann freundlicher bei etwa 20 Grad. Im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Die Verhaftungen wegen Korruptionsverdachts im Sommer haben den Weltfußballverband FIFA durchgeschüttelt und heute zeigt sich eine erste Konsequenz daraus. Der FIFA-Chefaufseher Domenico Scala hat einen Reformplan veröffentlicht. Einen Plan, der die Vetternwirtschaft im Riesenverein erschweren soll. Allerdings gleichen seine Vorschläge jenen des letzten Reformers Mark Piet aufs Haar und damals wurde ja nichts daraus. Ich habe Sportredaktor Reto Held gefragt, das schmeckt doch verdächtig nach altem Wein in neuen Schläuchen.
Jein, es sind tatsächlich keine neuen Vorschläge, die Domenico Scala heute vorgestellt hat. Da sind Dinge drin wie Beschränkung der Amtszeit oder die Offenlegung von Entschädigungen. Zwei Dinge sind für mich aber neu und erwähnenswert. Erstens ist es ein sehr detaillierter Vorschlag. Das sind nicht mehr nur die Headlines der einzelnen Vorschläge, sondern auch, wie man sie umsetzen sollte. Und zweitens, und das ist besonders erwähnenswert bei der FIFA, ist der Zeitpunkt. Es ist selten, dass sich die FIFA in die Karten schauen lässt in einem laufenden Prozess. Das hat man eigentlich praktisch nie. Und das Exekutivkomitee entscheidet ja erst im Dezember, was es jetzt mit diesem 8-Punkte-Plan von Domenico Scala machen will. Und das lässt die FIFA normalerweise nicht zu, solche Einblicke.
Jetzt liegen also diese Vorschläge auf dem Tisch, nicht neu, aber ausgereifter als auch schon. Sind sie aber inhaltlich richtig, um die FIFA sauberer zu machen, wenn man so sagen will?
Ich glaube schon. Alleine die Tatsache, dass es keine neuen Vorschläge sind, sondern dass auch schon Experten wie Mark Piet sie vorgeschlagen haben, diese Maßnahmen, zeigen, dass das ganz sicherlich die relevanten Maßnahmen sind, die es braucht, um einen globalen Player, wie es die FIFA ja ist, auf den richtigen Weg zu führen. Ich denke, es ist ein langer Weg und es ist auch nicht ein Weg, der dann mit zwei, drei Maßnahmen erledigt ist.
Wie geht es denn bei der FIFA weiter? Besteht die Chance, dass diese Reformen dann am Schluss beherzt und konsequent umgesetzt werden?
Kaum, ich würde sagen, kaum beherzt, wie wir uns das wünschen würden. Es wird eher eine Mini-Lösung sein. Das sagt uns ganz einfach die Geschichte auch der letzten Reformprozesse. Man muss sagen, aber immerhin, die FIFA bewegt sich und sie bewegt sich in die richtige Richtung. Und das Exekutivkomitee muss nun im Dezember diese Vorschläge erarbeiten, die es dann dem Kongress vorlegen will im Februar des nächsten Jahres. Dort sollen erste Entscheide auch gefällt werden. Und da werden wir dann sehen, wie ernst es der FIFA tatsächlich mit den Reformen ist.
Einschätzungen von Sportredaktor Reto Held, vielen Dank. Die Flüchtlingskrise heute. Österreich kappt aus der Not heraus Zugverbindungen und tangiert damit nicht als erstes Land EU-Recht. Was ist los mit Schengen-Dublin?
Wenn jetzt lauter Deutschlands an der Außengrenze wäre, dann sähe die Sache vielleicht ein wenig anders aus.
Sagt Christa Tobler, Expertin für Europarecht an der Uni Basel. Wir schauen mit ihr in die Zukunft. Und eine Studie ortet im gesunden Fastfood die Zukunft unserer Verpflegung. Welche Anbieter profitieren davon? Mehr dazu gleich. Zuerst aber zu Patrick Seiler. Er hat jetzt die Nachrichten.
Der US-Agrarkonzern Monsanto muss einen französischen Bauern entschädigen, weil er wegen eines Unkrautvertilgungsmittels krank geworden war. Ein Berufungsgericht in Lyon hat ein erstinstanzliches Urteil bestätigt. Monsanto sei verantwortlich für die gesundheitlichen Schäden des Bauern. Der Bauer hatte im Jahr 2004 versehentlich Dämpfe des Mittels eingeatmet. In der Folge musste er sich immer wieder in Spitalpflege begeben. Monsanto hat im Verfahren immer wieder gesagt, das Produkt sei nicht gefährlich. Das EU-Parlament hat den Notfallplan für die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen auf verschiedene EU-Länder unterstützt. Der Verteilschlüssel sieht vor, dass zum Beispiel Deutschland gut 31.000 Flüchtlinge aufnimmt, Frankreich deren 24.000, Spanien 14.000 und Polen 9.000. Neben dieser einmaligen Notmaßnahme hat das Parlament beschlossen, die Regeln für die Verteilung von Flüchtlingen auch längerfristig anzupassen. Konkret geht es dabei um die Anpassung der Dublin-Regeln. Dort soll ein permanenter Verteilschlüssel festgeschrieben werden, der immer in Krisensituationen greifen soll. Damit die Neuerungen in Kraft treten, müssten auch noch die EU-Staaten zustimmen. Zwischen Österreich und Ungarn bleibt der Bahnverkehr heute Donnerstag unterbrochen. Grund für die Sperre sei die Überlastung der Bahn durch den Zustrom tausender Flüchtlinge, erklärte ein Sprecher der österreichischen Bundesbahnen. Eingestellt wurden demnach die Railjet Euronight und die Eurocity-Verbindung auf der Strecke Wien-Budapest sowie grenzüberschreitende Regionalzüge. Ob der Verkehr morgen Freitag wieder anlaufen könne, sei noch nicht absehbar. Bis auf Weiteres würden keine Tickets für Fahrziele in Ungarn verkauft, erklärten die österreichischen Bundesbahnen. Die Lebensmittelpreise sind im vergangenen Monat weltweit markant gefallen. So stark wie seit 8 Jahren nicht mehr, hält die Ernährungsorganisation der UNO fest. Die Preise für Milch, Pflanzenöl und Getreide sanken um mehr als 7%, jene von Zucker gar um 10%. Einzig die Preise für Fleisch seien seit längerem stabil. Als Gründe für den Preisverfall nennt die UNO-Organisation unter anderem das schwache Wachstum in China, die sinkenden Energiepreise und die großen Ernten an vielen Orten der Welt. In Südafrika haben Forscher in einer Höhle Überreste einer bisher unbekannten Menschenart entdeckt. Wie alt die Knochen genau sind, es sei noch nicht erklärt, teilte ein internationales Forscherteam mit. Der Homo Nalendi, wie ihn die Forscher nannten, war demnach etwa 1,50 Meter groß und 45 Kilo schwer. Er hatte einen grazilen Körperbau und sein Gehirn war nur etwa so groß wie eine Orange. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 8.792 Punkten, minus 0,9%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,7%. Der Euro wird zu 1,0947 Franken gehandelt und der Dollar zu 97,43 Rappen.
Info 3 Abend.
Österreich hat also die Zugverbindungen mit Ungarn für den Moment gekappt. Der Andrang der Flüchtlinge sei sonst nicht mehr geordnet zu bewältigen. Grundsätzlich dauert der Ausnahmezustand aber an und Flüchtlinge dürfen ohne Registrierung durch Österreich reisen. Deutschland verzeichnet allein heute 6'000 Neuankömmlinge und auch Dänemark lässt Migranten ungehindert nach Schweden durchreisen. Dabei gilt ja eigentlich das Dublin-System und die Flüchtlinge müssten sich alle im Erststaat um Asyl bemühen, also viele von ihnen in Ungarn. Ich habe mit Christa Tobler gesprochen, Professorin am Europa-Institut der Uni Basel. EU-Recht wird jeden Tag aufs Neue geritzt, jeder Staat wurstelt vor sich hin. Warum nimmt die EU nicht das Heft in die Hand?
Das Problem ist wahrscheinlich, dass wir jetzt eine faktische Situation haben, auf die niemand vorbereitet war und die in dieser Dimension so in den letzten Jahren auch gar nie vorkam. Und es sind vor allem auch gewisse Länder an den Außengrenzen schlicht und einfach überfordert.
Wer könnte denn dieses Heft in die Hand nehmen in Brüssel? Wer hätte überhaupt die Möglichkeit, da etwas zu bewegen?
Die Europäische Kommission, die hat ein ganzes Paket von Dringlichkeitsgesetzen vorbereitet, aber die Rolle der Kommission ist eben nur die, dass sie Vorschläge macht für solche Dinge. Effektiv beschließen über solche neue Gesetze müssen dann die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament. Und das ist dort, wo es bisher geharzt hat, weniger beim Parlament als sehr deutlich bei den Mitgliedstaaten.
Sie haben die außergewöhnliche Situation angesprochen mit dieser Flüchtlingskrise. Dann hätten diese Länder zum Beispiel an den Außengrenzen gar keine realistische Möglichkeit, sich an alle Vertragsbestimmungen zu halten. Also da haben Sie Verständnis.
Naja, ich würde es vielleicht so sagen, es ist vermutlich auch eine Frage, wie reich ein solches Land ist. Wenn jetzt lauter Deutschlands an der Außengrenze wäre, dann sähe die Sache vielleicht ein wenig anders aus. Aber es sind zum Teil Länder, die mit diesen unglaublichen Situationen einfach gar nicht zurande kommen können, weil sie selber nicht genug stark sind dafür. Und das ist ein Grund für das Problem.
Bei Schengen-Dublin werden bedingt durch diese Situation momentan Ausnahmen gemacht. Haben denn diese Verträge damit praktisch ausgedient oder wird es einen Weg geben zurück zum normalen Tagesgeschäft?
Nein, es ist so, dass diese Bestimmungen Ausnahmen enthalten, das ist durchaus möglich, aber viele Regelungen, die wir jetzt haben über Grundvorschriften, wie ein Asylverfahren ablaufen muss, das kann im Moment offenbar von gewissen Ländern nicht eingehalten werden.
Da wird auch der Ruf laut nach Reformen von Schengen-Dublin zumindest. Gibt es denn Alternativen oder Möglichkeiten für Reformen, die sich dann auch innerhalb nützlicher Frist umsetzen lassen?
Das mit der nützlichen Frist wahrscheinlich nicht, aber es ist so, dass der Ruf laut geworden ist, schon auf der Seite der EU selber. In seiner wichtigen Ansprache von gestern hat Kommissionspräsident Juncker sehr deutlich aufgerufen zu weitergehenden Reformen. Aber das würde bedeuten, dass man eben viel Gesetzgebung ganz grundsätzlich neu bedenken muss, und das kann ganz sicher nicht von heute auf morgen geschehen.
Ein kurzfristiger und auch mittelfristiger Teil dieser Reform, die die EU-Kommission angedacht hat, ist ja dieser Verteilschlüssel, wie man die Flüchtlinge auf die Länder aufteilen könnte. Es gibt aber Länder, die sperren sich kategorisch, Ungarn zum Beispiel. Kann man die EU-rechtlich gesehen zur Solidarität praktisch zwingen?
Das ist sehr schwierig. Im Vertrag steht eindeutig, dass eben das ganze System auf Solidarität beruhen sollte. Aber das in die Praxis umzusetzen und das zu erzwingen, das ist schwieriger.
Das sagt Christa Tobler, sie ist Expertin für Europarecht an der Uni Basel.
Info 3 Abend.
Wir Menschen von heute, wir sind mobil und auch das mit der Verpflegung muss oft schnell gehen. Trotzdem wünschen wir uns natürlich Gesundes und bitte auch biologisch und regional produziertes Essen. Da müssen sich Gastronomen und Detailhändler anpassen und es steht wohl ein großer Wandel bevor, sagt eine neue Studie. Was das beim Angebot verändern wird, dem ist Susanne Giger nachgegangen.
Knackiges Gemüse, Bio-Nudeln, rein in die Pfanne, kurz kochen. Innerhalb wenigen Minuten hält der Kunde das Menü in einem Bio-Karton in den Händen. Takeaways mit frischen regionalen Bio-Zutaten gibt es immer mehr. Und sie bilden die eine Gruppe von Anbietern, die auf den Verpflegungswunsch der Konsumenten reagieren. Schnell, gesund und frisch. Der Blick in die USA zeigt aber eine weitere Gruppe von neuen Anbietern, sagt die Trendforscherin am Gottlieb-Duttweiler-Institut Bettina Höchli.
Immer öfters wird wirklich exquisite Menüs von teilweise sehr guten Köchen gekocht und dann mit Delivery-Diensten mobil an welchen Ort, wo immer man ist, in kurzer Zeit geliefert. Und diese Lieferdienste, die treiben diesen Wandel eben auch sehr stark voran.
Und diese Lieferdienste kommen nicht aus der Foodbranche. Sie haben ihre Wurzeln in der Technologie und sitzen im Silicon Valley.
Und da sehen wir, ist es extrem schon am Kommen. Also das sind riesige Investitionen, die jetzt vor allem seit 2014 in solche Food-Tech-Startups investiert werden. Und dieser Trend erhält jetzt auch 2015 weiter an.
Über 1 Milliarde US-Dollar wurden letztes Jahr in junge Foodtech-Firmen investiert. Das ist ein Wachstum von fast 300% im Vergleich zum Vorjahr. Da ist zum Beispiel Instacart.
Das ist ein Lieferdienst, der eigentlich einen persönlichen Einkäufer, einen persönlichen Shopper zur Verfügung stellt. Über eine App kann ich da meine Einkaufsliste zur Verfügung stellen. Dieser Shopper geht dann mit dieser Einkaufsliste in verschiedene Läden, holt alles, was ich will und liefert mir das gerade vor die Haustür oder nach Hause.
Ein anderer Dienst verspricht, dass er Essen innerhalb 15 Minuten zuliefert. Ein dritter bietet Mahlzeiten von Spitzenköchen an. Die Grenzen verwischen zwischen Detailhändlern und Gastronomen. Es gibt viele kleine, der eine kocht, der andere bringt, und je nachdem tut man sich zusammen. Noch sind solche Angebote etwas teurer als traditionelle. Das sei meist so bei einem neuen Trend, sagt Bettina Höchli. Je mehr die Dienste aber nutzen, umso günstiger würden sie. Und so könnten sie sich wiederum noch mehr verbreiten.
Wir beim Info 3 sind nicht unbedingt bio, aber schnell und frisch liefern, das können wir auch. Heute im Studio Christoph Studer und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.